Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 128. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Freunde, liebe Hörer, weiter und zwar einmal pro Monat in Podcast-Form in euren Lieblings-Podcast-Client oder nach Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören und wir freuen uns wie immer sehr, dass ihr mit dabei seid und wir stellen uns, falls ihr uns noch nicht kennen solltet, kurz vor, denn wir sind nämlich der
Johannes,
der Marc,
der Martin
und ich, der Ferdi.
Ferdi ist wieder da. Hui.
Hey.
Ja, ich bin wieder gesundet. Ich freue mich, heute wieder da zu sein. Aber ich finde, ihr habt es letzte Woche sehr gut gemacht. Ich hatte jedenfalls Spaß beim Schneiden. Nicht letzte Woche, was regelt ihr? Letzten Monat habt ihr das gut gemacht. Und ich hatte, als ich wieder gesundet war, dann Spaß beim Schneiden. So, bevor wir angefangen haben hier mit der Folge von heute, sind unterschiedliche Leute nochmal kurz weggelaufen, um sich ein Getränk zu holen. Deswegen frage ich euch jetzt, was habt ihr für Getränke? Johannes.
Ja, eine schöne Coca-Cola Original Taste. Delicious and refreshing laut auf.
Aha. Wahnsinn.
Die Frage ist, ob die Cola nicht doch mittlerweile auch schon so ein Artificial Flavor hat.
Ich behaupte, Original Taste hat da halt überhaupt nichts zu bedeuten.
Okay, Marc, was hast du?
Ich habe Wasser.
Du hast Wasser. Martin, was hast du?
Aprikosentee.
Ui. Aprikosentee.
Ja, ich dachte, es wäre Lilifee, aber der hätte so eine rosa Farbe und meine ist gelb. Und da habe ich meine Frau gefragt und sie meinte, es ist...
Do not drink yellow tea.
Es ist Aprikose.
Ich habe aus dem friesischen Brauhaus ein Jever Fun alkoholfrei Pilsener friesisch herb.
Oha.
Ja. Heieiei. So sieht's aus.
Das war ein langer Titel für ein Bier.
Dann sind wir ja divers aufgestellt, was die Getränke angeht.
Andere Frage. Habt ihr den Coca-Cola-Weihnachtstrailer gesehen?
Nein.
Nein.
Von vorne bis hinten KI generiert.
Was?
Sie haben es geschafft, in einem 1-Minute-Trailer, ich glaube, 8 oder 9 verschiedene Varianten ihres Trucks unterzubringen und in keiner der Szenen fährt er richtig. Er sieht mehr so gleitend und schlitternd aus.
Okay. Super.
Ja,
gut. Super. Aber ich meine, sie haben bestimmt eine Menge Geld gespart damit.
Garantiert. Faultiere kamen auch vor und Panda-Bären, weil die ja so weihnachtlich sind.
Ja. Sehr gut.
Ja.
Sehr gut.
Vielleicht, wenn man einfach ein paar Sombreros aufmalt, den Panda-Bären.
Falls wir jemals keine Lust mehr hätten aufzunehmen, dann setzen wir unsere KI.
Oh. Dann kommt der Sombrero-Martin und der Panda-Mike.
Mhm. Eher lasse ich mich ins Knie schießen, lieber Marc.
Ich sagte, ich habe eine sehr eindeutige Meinung zur Einführung des Gen-AI-Generators beim Litchi-Slicer.
Ich habe eine sehr, sehr eindeutige Meinung zur Einführung von Gen-AI, egal wo, ehrlich gesagt.
Aber, es gibt sicherlich Use Cases.
Ja, es gibt welche, wo es vielleicht irgendwie okay ist, aber die sind Problem, echt, wie sagt man im amerikanischen Sprachraum, few and far between.
Genau.
Aber dann ist ja gut, dass unser Thema heute nur AIs im Inhalt nicht mal behandelt.
Nicht mal, ja.
Gute alte Handarbeit bei uns.
Genau. Wir sind aber im Thema, wo KI-generierte Inhalte genau gar nichts zu suchen haben, in meinen Augen, nämlich im Rollenspiel sind wir heute, weil wir unterhalten uns heute über Warhammer Fantasy Roleplay.
Dam, dam, da.
Bam, 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 bam.
Auch abgekürzt.
Wufrup.
Ja, Wufrup. Ich muss immer noch sagen, eine super Abkürzung.
Ja.
Rollt ganz easy locker von der Zunge.
Genau.
Ja, ich meine, andersrum wäre das viel schlimmer gewesen. Stell dir mal vor, sie hätten anstelle von der Anfangsbuchstaben, hätten sie einfach nur die Vokale stehen lassen.
Ja, aber ich fand es lustig, als das erste Mal im Chat jemand Wufrup erwähnt hat.
Aha. Uh-huh.
Und ich dann erstmal drüber nachgedacht, was ist das jetzt? Wir wollten doch Warhammer spielen, weil ich hatte halt WHRPG oder so als Abkürzung auf dem Schirm.
Nee, es ist Wufrup.
Ja, ist schon wichtig, bei all diesen Warhammer-Marken kann man ja auch durcheinander kommen. Deswegen wegen Fantasy.
Genau.
Aber ich glaube trotzdem, dass man es immer noch die Buchstaben einzeln ausspricht, wie FRP anstelle von Wufrup.
Aber ich finde, wir können das hier im Podcast jetzt heute ruhig Wufrup machen. Also.
Das wäre vielleicht, dass wir was etablieren, weißt du, als Trendsetter musst du auch mit gutem Beispiel vorangehen.
Wufrup-Trademark. Ja.
Ich habe mir das nicht ausgedacht, das wird tatsächlich auch so verwendet, auch international.
Wufrup.
Jetzt die Buchstabenabkürzung oder das Aussprechen, Wfrip?
Die Aussprache tatsächlich.
Ah ja, okay.
Das ist doch so ein Stagonizer-Ding, oder? Wo irgendjemand einen Scherz sich erlaubt hat und dann später wurde es dann wissenschaftlich angewandt, wie beim Stegosaurus.
Wie spricht man das dann auf Englisch aus?
Wfrip.
Wfrip.
Also die kriegen das vielleicht nicht ganz so schick hin wie die geübte deutsche Zunge mit Wfrip.
Ich finde, es hört sich halt irgendwie so ein bisschen an wie so ein Ton, den ein Hund von sich geben könnte.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wenn man ihn so aufweckt, ne? Noch am Dösen und dann krault man ihn so leicht an den Oberschenkel.
Ja. Okay, also dann, wir sprechen ein wenig über Wfrip. Wie fangen wir am besten an? Also, Warhammer Fantasy Roleplay haben wir, die Hobbyisten, tatsächlich in letzter Zeit dreimal? Ein paar Mal gespielt. Wir haben damit angefangen, einmal als wir uns hier am Spieltisch tatsächlich in Person mal getroffen haben. Ich hatte mir eine Weile davor, ich meine in einem Humble Bundle, das Grundregelwerk gekauft, was mir gut gefallen hat. Und die ersten Bücher einer Kampagne, die mir sehr gut gefallen haben. Und dann haben wir angefangen, das zu spielen. Und daraufhin hat auch der Mark, dem das offensichtlich auch sehr gut gefallen hat, sich Material zu diesem Spiel gekauft. Und hat auch schon als Spielleiter, als das erste Mal Spielleitern, zwei Warhammer Fantasy Roleplay Spiele geleitet. Von daher können wir jetzt von unterschiedlichen Seiten des Spieltisches mit mehreren Augen jeweils berichten, wie das Spiel sich so anfühlt und spielt. Aber bevor wir das tun, dachte ich, mache ich einen kurzen geschichtlichen Abriss zu Wfrip und erzähle ein wenig, wo das herkommt und wo man es aktuell kriegen kann. Sollen wir so machen?
Hört sich doch gut an.
Wunderbar. Probier es aus. Wir unterbrechen dich, wenn wir den Faden verloren haben.
Ja, ja, ich zweifle nicht daran. So, also, wir schreiben das Jahr 1986, als die erste Edition Warhammer Fantasy Roleplay das Licht der Welt erblickt. Damals noch bei Games Workshop und auch erstmal natürlich nur auf Englisch. Und es dauert sage und schreibe 11 Jahre, bis die erste deutsche Edition erscheint. 1997 nämlich bei einem Verlag, der Schwarzes Einhorn heißt oder hieß. Den gibt es, soweit ich weiß, nicht mehr. Und ich habe auch noch nie irgendwas von dem gehört. Ich weiß nicht,
ich habe noch nie diesen Namen oder die gehört.
Okay.
Wahrscheinlich war das so die Wildwestzeit der RPGs und Verlage dazu. Ich hatte irgendwo ein sehr ausführliche Podcast-Lore, also Hintergrund zu Das Schwarze Auge. Und das hat ja auch mehrere verschiedene Verlage und Dings so hinter sich.
Ja, ja, da ist in den 90ern vor allem im deutschen Raum, haben die Sachen häufig den Besitzer gewechselt, manchmal auch irgendwie.
Also vielleicht ist das tatsächlich auch so die Wildwestzeit des Verlagswesens damals gewesen.
Vielleicht ist es so, ja. Was denn?
Ich habe versucht rauszufinden, wo das herkam und bin auf so einen kleinen Thread gestoßen in so einem uralten Forum, wo dann stand, dass halt der Verlag existiert nicht mehr. Er brachte 1998 den letzten Kampagnenband für Warhammer auf Deutsch noch raus. Danach erschien das Warhammer-Rollenspiel nur noch auf Englisch. Und der zweite Beitrag davor war, er hat noch nie was gehört von dem Schwarzen Einhorn. Vermutet er, es ist der böse Zwilling vom Pegasus-Verlag.
Ja. Vielleicht ist das so, ja. Ja. Wobei es den damals, ob es den dann schon gab, weiß ich nicht. Wie dem auch sei, es dauert lange, lange, bis eine weitere Edition rauskommt von Warhammer Fantasy Roleplay, nämlich erst im Jahr 2005. Und da ist es dann so, dass von GW ein Arm der Black Library, nämlich Black Industries, beaufsichtigen oder unterstützen oder wie auch immer man das nennen möchte, den Verlag Green Ronin, dabei die zweite Edition zu machen von Warhammer Fantasy Roleplay. Und das ist mehr oder weniger nur eine bisschen überarbeitete Version der ersten Edition, soweit ich das gelesen habe. Mein Wissen stützt sich hierin auf die Wikipedia-Seiten. Also ich erzähle jetzt nichts, was ich fundiert und lange recherchiert hätte an der Stelle.
Quellenangaben.
Green Ronin gibt es auch heute noch. Die machen unterschiedliche Sachen, auch D&D-Material und so. Es gibt immer mal wieder auch Humble Bundles, wo relativ viel von ihrem Zeugs rausgehauen wird. Da kann man die durchaus mal finden.
Ja, haben die nicht auch so ein paar andere lizenzierte RPGs gemacht?
Doch, die machen. Ja, die machen mehr.
Ich kenne eigentlich Green Ronin schon.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob nicht zum Beispiel sogar sie im Auftrag von Wizards entweder die erste oder die zweite Kampagne für D&D für die fünfte Edition gemacht haben, als die rausgekommen ist. Ich weiß es nicht mehr. Aber die haben viel Zeugs, was sie machen. Also da gibt's schon einiges, was man kennen kann. So, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau, Green Ronin. So, auf Deutsch erscheint es diesmal etwas schneller als beim letzten Mal, nämlich schon im Jahr 2006 wird es vom Verlag Feder und Schwert übersetzt. Von dem hatte ich auch noch nie was gehört. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den.
Denke ich nicht.
Wirklich?
Ich meinte.
Okay,
cool. Hat der nicht auch was mit DSA Gamut gehabt?
Nee.
Feder und Schwert.
Wer sagt mir was? War von dem das Vampire the Masquerade?
Das kann
RPG? Sein. Oder die deutsche Version zumindest?
Kölner Verlag mit Sitz in Mannheim.
Wie gesagt, ich habe noch nie was von dem gehört.
Ja, genau. Aber Vampire the Masquerade. Da hast du recht.
Ach was. Ja. Wieder was gelernt.
Ja. Dann auch noch in Monum.
Ja.
Und er war auch der deutsche Lizenznehmer des Rollenspiels Dungeons and Dragons, der Firma Wizards of the Coast.
Echt jetzt? Das ist ein Hammer.
Ja. Also, ganz großes so klein. Mir hat das der Name. Irgendwie hatte ich den schon mal gehört.
Habe ich mich natürlich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert hier. Eieiei. So
etwas. Ja, aber hier natürlich erfreckte Belletristik zu Dungeons and Dragons. Also, vielleicht ist deswegen.
Cool, das hätte mich jetzt gewundert, wenn sie. Okay, aber Johannes hat recht. Sie haben Vampire-Zeugs zum Beispiel veröffentlicht, ja. Und auch Warhammer 40k-Rollenspiele haben sie auch Zeugs veröffentlicht. Naja, na, da guckst.
Ja, also.
Okay. So. Dann, die haben also dann die zweite Edition gemacht, 2006. Diesmal musste man nicht lange warten, bis man die deutsche Übersetzung bekommen hat. Und man muss auch nicht so lange warten, bis man die nächste Edition bekommt, weil dann beginnt ja eine Zusammenarbeit von Games Workshop mit Fantasy Flight Games. Und deswegen wird aus dem Jahr 2009 bis ins Jahr 2014 von FFG die dritte Edition Warhammer Fantasy Roleplay gemacht. Und wie bei allem FFG-Zeugs wird das übersetzt ins Deutsche vom Heidelberger Spieleverlag. Dann irgendwann ist die Lizenz von FFG ausgelaufen und Cubicle 7 hat die Lizenz übernommen und macht deswegen seit 2017 die vierte Edition Warhammer Fantasy Roleplay. Es gibt auch eine deutsche Version und zwar erscheint die beim Ulysses Verlag ab 2019. Ja, Cubicle 7 macht viele, viele andere Warhammer Lizenzsachen auch. Die haben zum Beispiel auch das Rollenspiel Soulbound, meine ich, heißt das, was im Age of Sigmar Universum spielt. Yep. Und sie haben auch Wrath and Glory, was das 40k-Pendant zu Soulbound eher ist. Und ich meine, sie haben auch einige Rollenspiele im 40k-Universum, die mehr so in den Gritty-Teil und nicht so sehr in den heroischen Teil gehen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Imperium Maledictum oder sowas heißt das, glaube ich.
Mhm. Genau, es gibt was in Richtung Rogue Trader tatsächlich. Also diesen Aspekt eher Wrath and Glory, glaube ich, eher das in Richtung.
Ja, das ist
Space Marines.
Ja, das ist so superheroisches Zeugs. Also
diese Richtung.
Genau. Und jetzt sehe ich hier gerade, jemand hat in meine Notizen reingeschrieben, ab 2026 gibt es eine fünfte Edition von Cubicle 7.
Das war ich.
Ah.
Ja, tatsächlich, sie haben es jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme vor 1, 2, 3 Wochen angekündigt. Eine neue Edition, Warhammer Fantasy, die fünfte Edition wird es geben.
Cool.
2026, glaube ich, irgendwann released, so quasi zum 40. Geburtstag der ersten Edition.
Mhm.
Soll laut ihren Aussagen aber auch rückwärtskompatibel komplett mit der vierten Edition sein.
Sehr stark.
Also es haben sich wohl ein paar Skills und Talente haben sich ein paar Sachen im Detail geändert, weil die Mechaniken allerdings quasi nicht. Also man kann das wohl relativ simpel übertragen.
Ich muss sagen, das finde ich stark, dass sie das weiterhin unterstützen, weil sie machen ja jetzt gerade auch ein Warhammer The Old World Rollenspiel, was doch irgendwie ja zumindest vom Setting her sehr vergleichbar mit dem Warhammer Fantasy Roleplay ist. Finde ich aber stark, dass sie trotzdem eine fünfte Edition vom von Wöfrip rausbringen möchten. Sehr schön.
Führt im Übrigen auch dazu, das hatte ich dann geguckt, dass man so einige Kampagnenbücher oder Spielmaterialien, sag ich mal, nicht mehr bekommt, weil sie die halt einfach nicht mehr nachgedruckt haben.
Okay.
Also die haben quasi ausverkauft, die aus der 4. Edition. Sie wollen sie wohl noch mal drucken, dann auch zur 5. Vielleicht ein leicht überarbeitet. Aber sie werden von den alten Sachen nichts mehr neu auflegen, in dem Sinne für eine 5. Edition.
Okay.
Also die alten Kampagnen und Abenteuer und Co., die gibt es noch so, wie es gibt. Aber die werden nicht für die 5. neu geschrieben. Sondern laut deren Aussage kann man sie wohl aber anpassen.
Und die PDFs kriegt man weiterhin, oder?
Die PDFs kriegst du natürlich noch, ja.
Ja, dann.
Ja. Die Hardback.
Also natürlich wäre es cool, die auch physisch zu haben, aber das ist dann jetzt wohl vorbei.
Es gibt schon noch ein paar, die es auch noch physisch gibt. Reste Rampe quasi.
Ja.
Solange die PDFs nicht verschwinden, ist es ja auch schon mal gut, weil sie könnten es ja auch einfach gar nicht mehr anbieten.
Ja.
Durch die offizielle Aussage der Rückwärtskompatibilität haben sie gesagt, sparen sie sich zum einen halt auch Aufwand, weil sie die nicht migrieren müssen auf eine 5. Edition. Und das könnten dann die Spieler übernehmen sozusagen. Und sie möchten sich bei der 5. Edition lieber auf neue, auf neuen Content konzentrieren. Also es soll wohl wieder ein oder zwei große Kampagnen geben.
Also ich denke, dass zum Beispiel die aktuell größte Kampagne, die es gibt, die Enemy Within-Kampagne. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie die neu auflegen, weil es für sie auch, glaube ich, immer eine ganz gute Geldquelle ist. So. Also
ja, ich glaube, so wie ich es verstanden hatte, wollen sie lieber noch mal sowas machen, bloß für die 5. Also nicht die Enemy Within neu auflegen, sondern halt wieder eine große neue Kampagne schreiben. Stattdessen für die neue Edition. Aber
Der
bleibt abzuwarten.
Genau. Gut, gehen wir mal ein bisschen in die Merkmale des Spiels rein. Also das System an sich ist ein D100-System. Das heißt, man wirft 2 10-seitige Würfel, um einen Prozentwert zu erwürfeln. Und man versucht, unter einem Zielwert zu bleiben. Das ist ein D100-Roll-Under-System. Kennt man, wenn man viele Rollenspielsysteme kennt, vielleicht zum Beispiel aus Call of Cthulhu, das funktioniert ähnlich. Das ist dahingehend eingängig, dass man dann, wenn man irgendeinen Fertigkeitswert bei diesem Spielsystem hat, sehr gut erkennen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man eine Fertigkeitsprobe gewinnt oder verliert. Weil quasi der Wert der Fertigkeit gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit ist, dass man eine Probe normalerweise einfach so gewinnt. Eine durchschnittliche Probe. Das fand ich angenehm. Das ist ein eingängiges System. Wenn man Dungeons & Dragons gewohnt ist, dann ist es der Aspekt, dass man versucht, kleinere Zahlen lieber als größere Zahlen zu werfen, natürlich ungewohnt, aber gewöhnt man sich schnell dran, passt schon. Insgesamt ist das Regelsystem, ich habe hier aufgeschrieben, simulationistischer als zum Beispiel Dungeons & Dragons in seiner Standardform. Ich schreibe bewusst in seiner D&D in seiner Standardform. Es gibt ja auch Sachen wie Level Up Advanced 5e als D&D-System und da ist es dann schon deutlich komplexer, was modelliert wird. Nicht deutlich komplexer, aber es ist komplexer. Es gibt auch andere Derivate, die versuchen, D&D irgendwie ein bisschen mehr zu einer Simulation zu machen. Also Wöfrip ist simulationistischer. Es hat Dinge wie Trefferzonen und wie es mit Wunden umgeht und so weiter, ist schon anders als das ganz simple Hitpoint-System, was man typischerweise in D&D hat. Aber ich fand jetzt, dass es insgesamt, ich möchte auch gar nicht arg über die einzelnen Mechaniken drüber gehen, ich fand aber insgesamt, dass der Spielfluss trotzdem in der 4. Edition, die wir gespielt haben, nicht schlecht ist. Ich weiß nicht. Also ich fand nicht, dass es irgendwie arg hakt, dadurch, dass die Mechaniken anders sind oder so. Oder? Wie fandet ihr das?
Bei gewissen Gewöhnungsbedürftig fand ich das mit diesen Leveln zwischendrin. Also zwischen den Würfeln, zwischen diese Würfelstufen, die man hatte. So Erfolge. Das fand ich irgendwie total unintuitiv gegenüber dem anderen regulären Sachen. Aber es liegt halt auch dran, dass es halt ein D100-System ist.
Mhm. Okay.
Naja, man muss dazu sagen, es gibt bei, also ein bisschen, um doch ein bisschen ins Detail zu gehen. Ich weiß, der Ferdi hatte euch versprochen, nein, aber es gibt einfache Checks, da geht es dann einfach nur darum, hat man geschafft oder nicht. Und dann gibt es Dramatic-Tests, nennen die sich. Da würfelt man und bildet dann halt die Differenz zwischen dem Würfelergebnis und dem tatsächlichen Attribut oder Skillwert auf der 10er-Ebene. Und anhand dessen wird dann halt sozusagen ein Ergebnis, kommt dabei raus, was es erlaubt, eine beabsichtigte Aktion ein bisschen abzustufen. So eine klassische Tabelle, ja, aber, nein, aber oder ja und oder ja und irgendwas noch besonders Tolles. Da kann man einfach ein bisschen...
Also ist nichts, was man nicht eventuell aus D&D auch kennen würde. Oder ich zumindest, ich weiß nicht, ich habe das auch häufig gehausregelt, je nachdem, wie gut oder wie schlecht ein Check war, dass man da noch einen Bonus bekommt. Das war es bei uns im Spiel eigentlich schon immer so, dass man, egal ob das jetzt in dem Grundregelwerk drinsteht oder nicht, bei einer 20 passiert irgendwas auf jeden Fall Gutes. Und wenn du... nahe an der 20 dran bist, dann war es schon auch immer irgendwie mehr, als wenn du einen Check gerade so mit Ach und Krach geschafft hast. Also das habe ich auch immer eingebaut, aber es ist natürlich hier deutlich formalisierter und das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache, fand ich.
Mir hat es tatsächlich geholfen, insofern als dass es als Spielleiter dir halt was an die Hand gibt.
Ja.
Du musst dir nicht überlegen, wie weit bin ich denn jetzt weg? Bei D&D, der Check, der kann ja auch eine Schwierigkeit von beispielsweise 25 haben, theoretisch mit Boni und allem. Und da muss ich ja anfangen, quasi zu überlegen, wie weit bin ich denn prozentual weg? Reicht es schon in die, ja, und es passiert was Großartiges noch dazu? Oder ist einfach nur noch in der, naja, es hat geklappt, Range?
Ja.
Da gibt dir das Regelwerk halt was an die Hand. Auch hier wieder Games Workshop und so mit Tabellen.
Ja.
Ganz wichtig.
Ich fand insgesamt, das Spielsystem ist jetzt nicht unbedingt das Spielleiterfreundlichste, was ich mir vorstellen kann. Aber was halt super ist, ist, dass du automatisch dadurch, dass deine Werte wie Prozentwerte interpretiert werden können, hast du automatisch ein Gefühl dafür, wie gut oder wie schlecht ein Erfolg gerade ist. Du hast immer natürlich noch ein bisschen eine Erleichterung oder eine Erschwernis vielleicht drin, je nachdem, ob der Check jetzt besonders leicht oder schwer war oder was auch immer. Aber trotzdem hast du schon ein sehr, sehr gutes Gefühl, einfach nur anhand des Skill-Levels, was vielleicht erforderlich ist, um einen Check zu schaffen, hast du schon ein gutes Gefühl dafür, was ein schwieriger Test ist und was ein einfacher Test ist. Das ist ein Aspekt, den ich spielleiterfreundlich fand in dem Spiel. Ich hätte jetzt zu den Spielregeln an sich erstmal nichts mehr weiter erklärt. Ich wäre gerne zur Charaktergenerierung weitergegangen, es sei denn, von euch hat noch jemand was er hier zufügen möchte.
Ich halte mich eh nie an die Regeln.
ich würde halt sagen, insgesamt, also ich finde es schon ein bisschen unintuitiver, muss ich sagen, so vom Spielen her. Aber jetzt auch nicht so, dass es super kompliziert wäre. Und man ist halt die D&D-Regeln eher gewöhnt, weil es halt...
Ja, D&D ist halt auch einfach...
Das liegt halt auch dran, wir haben, glaube ich, relativ wenig D100-basierte Sachen bisher gespielt, sondern eher so D20-basierte Geschichten.
Ja.
Und dann ist es halt irgendwie, ist man es nicht so dran gewöhnt, das zu spielen. Ich denke, wenn man jetzt die ganze Zeit schon irgendwelche D100-basierten RPGs gespielt hätte, dann wäre es wahrscheinlich genau umgekehrt.
Ja.
Was ich da aber zum Beispiel interessant finde bei dem, dass das D100-basiert ist, ist ja auch, weil sie bei dem The Old World RPG, was Cubicle 7 noch macht, da ist es ja, glaube ich, ein ganz anderes System, weil da haben sie ja, glaube ich, so ein D10-Würfelpool-basiertes System.
Ich habe mir das Old World gar nicht angeguckt. Ich kann nichts zu sagen, ich weiß nicht. Aber kann sein.
Also ich glaube, das ist ein Würfel. Also D10 bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall ein Würfelpool-basiertes System. Was ja dann zumindest heißt, dass es jetzt nicht irgendwie das Gleiche in zwei unterschiedlichen Ausprägungen ist, sondern dass es halt zumindest auch regeltechnisch wohl anders funktioniert.
Okay.
Ich habe es mir nie angeguckt.
Das W20-System ist halt natürlich auch einfach, wenn man selber noch keine Rollenspiele gespielt hat, dann ist es einfach auch präsenter, weil du natürlich irgendwie, wenn du nach Rollenspielzeug suchst, auf YouTube mit Critical Role bombardiert wirst, ja, oder mit jeder, also ich glaube 90% aller gestreamten Rollenspiele sind halt D&D. Das heißt, das kennst du halt deutlich eher, als du irgendwas anderes kennst.
Ja, ich muss sagen, ich habe vor Jahren mal ein paar Folgen, da gab es Mein zweites Actual Play, was ich vorher angeguckt habe, war Warhammer Dark Heresy.
Ah, okay.
Das war, glaube ich, aus der Fantasy Flight Ära, wenn ich mich recht erinnere.
Gab's auch schon davor, aber ja, Fantasy Flight hat's dann auch gemacht.
Okay. Ich muss sagen, da bin ich überhaupt nicht mit, damit zurechtgekommen am Anfang mit den Regeln davon. Weil da kannte ich halt nur D&D eigentlich und Dark Heresy funktioniert, glaube ich, ja auch ein bisschen anders.
Ja, ja, aber es ist auch ein W100-System. Also ist nicht so viel Unterschied, glaube ich. Ich denke, wenn wir jetzt ich kenne Dark Heresy nicht aus der Fantasy Flight Ära. Ich kenne die Version, die es davor gab. Die meine ich mich lose zu erinnern, dass die nicht so viel unterschiedlich von dem war, was wir jetzt hier gemacht haben.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, was FFG draus gemacht hat.
Viele Marker eingeführt, oder? Wie war das mit FFG-Spielen?
Wahrscheinlich, ja. Klassischerweise haben die nur so einen Graben.
Ja, das sind die Brettspiele, ja, die den FFG-Graben haben, genau.
Den Graben, quadratische Schachtel, aber es waren nur 50% Nutzung,
ja.
Der Graben. Und in dem Graben drin liegen gefühlt 241 Marker.
Ja.
Und ein Ersatzstück, dann bekommen wir auch 242 Pieces. Plus ein Echtzeit-Zertifikat-Marker.
Ja, das waren die FFG-Spiele. Aber gutes Artwork hatten sie immer.
Ja, das keine Frage. Und ich fand die Spiele auch nicht schlecht, aber dieser Markerüberschuss.
Ja, der war schwierig. Ja. Der war immer schwierig, stimme ich dir zu.
Aber ich meine, das war natürlich auch, dann wurden die FDM-Drucker eingeführt und plötzlich konnte man sich Inlays basteln für Brettspiele. Und das hat dem Ganzen noch mehr Auftrieb gegeben, weil ohne Inlays war das kaum zu schaffen, immer diese 15 Zip-Tütchen da mitzunehmen oder 20. Hm. Das war schon hart. Gut. Aber wir schweifen ab.
Genau. So, wo war ich stehen geblieben?
Charaktergenerierung.
Die Charaktergenerierung ist so, wenn man sie so macht, wie das Spiel es gerne möchte, dass man sie macht, dann würfelt man alles aus.
Mhm.
Das ist, wenn man vorher D&D-Charaktere erzeugt hat, fühlt sich das ein wenig fremdartig an. In D&D kann man auch viel auswürfeln. Man kann auch in D&D natürlich alles auswürfeln. Das geht. Was man aber typischerweise macht, ist, dass man allenfalls die Werte für die Attribute bei D&D auswürfelt und den Rest sich aussucht. Und Warhammer Fantasy Roleplay möchte eigentlich schon gerne von dir, dass du deinen Charakter auswürfelst. Es sagt dir, wenn du natürlich ein Konzept im Kopf hast, was du gerne machen möchtest, dann red mit deinem Spielleiter und dann kann man das auch so machen. Und das kann man bestimmt auch, aber wie du durch den Charaktergenerierungsprozess durchgeführt wirst, ist, würfel alles aus und wenn du das tust, kriegst du sogar noch ein paar Boni für später. Das ist etwas fremd, hat aber mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Und wie hat der Mike vorhin gesagt, es gibt für alles eine Tabelle, auf der man würfeln kann.
Ja, richtig. Da gibt es sehr, sehr viele Tabellen, die auch sehr ausgefeilt sind, je nachdem, welche Rasse dein Charakter hat. Also ob der jetzt Zwerg ist oder Elf oder Mensch oder was auch immer. Erstens haben diese Merkmale alle unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, was ich cool fand.
Also die Wahrscheinlichkeit Mensch war doch 90% oder mehr und dann gab es noch so 5 Würfe, wo du was anderes sein dürftest.
Genau,
dann
hast du 90% Mensch, 5% Zwerg und dann die anderen halt so viel wie übrig bleibt.
Mein Elf also war schon irgendwie die 100, also das war 98 bis 100.
Ich glaube, Elf hat genau 1% Chance.
Richtig, dein Elf hatte eine Wahrscheinlichkeit von 1%. Ja.
Genau, ja.
Und dann auch, was dieser Charakter jetzt irgendwie tut, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder sowas, wird auch alles ausgewürfelt. Und die Werte, die Attribute bekommen können, werden auch ausgewürfelt und so weiter. Alles wird ausgewürfelt. Und wenn du bereit bist, die erwürfelten Werte zu behalten, dann kriegst du halt nachher noch ein paar Skill-Boni und so, die du vergeben kannst oder ein paar Experience-Points oder sowas, mit denen du später irgendwas machen kannst. Das fand ich, wie gesagt, zunächst fremdartig und dann aber doch sehr sympathisch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Es macht halt einen guten Prozess, weil du kannst ja wirklich so von vorne nach hinten durchgehen. Also es ist ja auch im Regelwerk so gemacht, dass du halt wirklich, du hast eigentlich alles fast, außer wenn es dann in Klasse oder die Karriere und so reingeht, du hast alle Standardsachen, hast du ja alle direkt auf einen Blick so nacheinander. Jetzt mach das, jetzt mach das, jetzt mach das und hier ist die Tabelle dazu.
Genau, später, sobald du bei der Karriere bist und so, dann bist du doch irgendwie am vorwärts und rückwärts blättern, weil du auch dann doch dafür sorgen möchtest, dass du deine Boni, wenn du sie bei Stufe 2 bekommst, nicht mit denen überschneidest, die du bei Stufe 4, bei Schritt 4 bekommst, nicht Stufe, sondern Schritt.
Da ist man dann schon ein bisschen am ich sag mal, optimieren, ja. Um da ein bisschen ein zumindest innerhalb der Grenzen des Auswürfelns einen Charakter zu erhalten, mit dem man dann auch spielen möchte.
Richtig.
Problem da ist halt auch, du kannst halt da eine Gruppe erhalten, die nicht so richtig kann oder wo halt irgendwie ganz klar bestimmte Sachen fehlen.
Ja.
Die Gefahr besteht halt immer, also das, was man bei D&D hat, wo man sich so überlegt, ja, ich möchte mal hier das und das spielen, oder dann gibt sich in der Spielergruppe dann insgesamt schon eine Party, die sich irgendwie dann doch so ein bisschen ergänzt. Das hast halt hier nicht. Ja. Also wenn alle sagen, ich würfel's aus, dann kann es irgendwie dann doch sehr, sehr, eine sehr, sehr merkwürdige Truppe ergeben.
Ja, und vor allem dadurch, dass es hier echt viele unterschiedliche Skills und so weiter gibt, kommt eigentlich unter Garantie, wenn du nicht mit wirklich vielen Leuten spielst, eine Gruppe dabei raus, die irgendwas nicht kann. Also, aber das, ich habe das Gefühl, das Spiel möchte das auch gerne von dir, dass du ganz bewusst irgendwie eine Party zusammenstellst, die nicht aus hier Superhelden besteht, sondern was du hier zusammenstellst, sind eigentlich Leute, die irgendeiner bestimmten Beschäftigung nachgehen und halt dann irgendwie in ein Abenteuer reingezogen werden. Und so, vielleicht, wenn wir da gerade dabei sind, das ist auch ein Unterschied zu einem klassenbasierten System, wie jetzt zum Beispiel Dungeons & Dragons, du hast hier ein skillbasiertes System. Also du hast eigentlich keine Charakterklassen in dem Sinn, die sich irgendwie in ihrer Progression durch verschiedene Stufen groß voneinander unterscheiden, sondern du hast einen riesigen Pool, gar nicht mal so riesigen, aber einen großen Pool an Skills, an Fähigkeiten, die prinzipiell jeder Charakter erlernen kann, und die machen deine Stufen und deinen Charakter aus und nicht die Progression, die von der Charakterklasse irgendwie vorgegeben ist.
Ja, wobei du ja durch deine Karriere,
ja,
du da bist ist schon vorgegeben, welche Skills dir erstmal offen stehen und welche Attribute dir offen stehen zu steigern.
Aber die Skills, die dir offen stehen, sind nicht auf dich beschränkt, sondern die haben auch andere Klassen. Während wenn du jetzt ein D&D bist, weiß ich nicht, sagen wir mal, du spielst einen Barbaren, dann ist diese Klasse die einzige Klasse, die halt den Barbaric Rage, wie heißt denn das, weiß ich nicht, die halt den Rage-Skill hat, ja? Oder die Rage-Fähigkeit.
Ja, das ist halt eine Klasseneigenschaft, die dann, ja.
Das ist eine Klasseneigenschaft. Der Ranger ist der einzige, der irgendwie Hunter's Mark und so weiter hat in seinen Skills. Und das ist hier nicht so, sondern unterschiedliche Karrierepfade, unterschiedliche Karrieren teilen sich viele verschiedene Skills. Du hast für jede Karriere, die da irgendwie vorgeschlagen wird oder die es gibt, und das sind echt viele, hast du für die unterschiedlichen Stufen dieser Karriere Vorschläge oder Listen an Fertigkeiten, die du dir erarbeiten kannst und die du in dem Punkt steigern kannst irgendwie. Genau, und das ist die Progression durch die unterschiedlichen Stufen des Systems.
Das und macht halt aber auch vergleichbar, wenn man jetzt unterschiedliche, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Skill-Test verlangen möchte von jemandem, dann hat er halt den Skill auch. Also ja, genau. Keiner dabei, den Skill halt nicht hat an der Stelle.
Ja. Doch, also es gibt schon auch Skills, die nicht alle haben können.
Aber war das nicht so, dass man da schon einen Basiswert fällt, wenn man den Skill nicht hat?
Nein? Es gibt die Basic Skills, da, wenn du den nicht gelernt oder wenn du da keine Stufe, keine Punkte darin vergeben hast, um es mal einfach auszudrücken.
Dann gehst du auf den Basiswert zurück, genau.
Ach, das war das.
Es gibt aber auch Advanced Skills, beispielsweise Sprachen. Wenn du da keinen Punkt reingesteckt hast, dann kannst du diese Sprache einfach nicht. Dann kannst du da keinen Skill-Check drin machen.
Also nur bei den Default-Fähigkeiten.
Genau, Lockpicking zum Beispiel, also Schlösser knacken. Da musst du mindestens einen Punkt halt mal investiert haben, um das überhaupt versuchen zu können.
Genau, das macht ja auch absolut Sinn.
Kannst nicht einfach so hingehen und sagen, oh.
Also kann ich schon, mein Zwerg kann Schlösser knacken.
Die knacken dann auch richtig.
Ja, mit dem Kopf.
Vielleicht das Beispiel mit der Language ist aber auch ein bisschen, was ich so bei den Skills zum Beispiel für so ein Gefühl hatte, ist, dass selbst wenn man sich überlegt, okay, welche von den Skills nehme ich da, weil man hat ja schon so eine gewisse Auswahl dann bei der Charaktergenerierung, Es ist halt schwer einzuschätzen, wenn man jetzt noch nicht ein Warhammer Fantasy RP, also ein Würfel-Experte ist, wie nischig ein Skill sein darf, dass es sich überhaupt lohnt, ihn potenziell zu nehmen. Weil zum Beispiel bei den Languages, da hatte ich mal reingeguckt, also den hätte ich nicht nehmen können, aber da gibt's ja dann so spezifische Dinger wie, dass du die Sprache sprichst, die in der Kartografen-Gilde gesprochen wird. Dass du halt da die speziellen Worte und so kennst oder in der Brauergilde und so. Das ist ein separater Skill, den du haben kannst.
Ja, das ist ja auch immer ein bisschen eine Interaktion zwischen dir und dem Spielleiter und so weiter, dass du dann versuchst auszuhandeln, ja, dass du diesen Nischenskill irgendwie einsetzen darfst und so. Das ist ja, macht ja auch ein bisschen den Reiz aus.
Ja genau, was ist zum Beispiel jetzt irgendwie schwer einzuschätzen gewesen, Ahnung, bringt es mir halt jetzt viel in Law Engineering reinzustecken, weil ich ein Engineer spiele. Oder ist es so nischig, dass ich das halt einmal in einem Jahr von Sessions irgendwie sinnvoll verwenden können werde?
Ja. Wobei ich das aber, also umgekehrt, ich habe schon auch mir die Charaktere angeguckt, als ich dann angefangen habe, ein paar von den vorgefertigten Abenteuern anzupassen und zu überlegen. Das heißt, da kann man schon ein bisschen anpassen. Und dann ist halt der Auftraggeber nicht der Typ aus der Zimmerergilde, Zimmermannsgilde, sondern halt aus der Brauereigilde.
Ja,
und, also. Ne, also da kannst du schon so ein bisschen in diese Richtung was machen.
Nee, klar, aber das tust du ja eigentlich als Spielleiter auch ganz automatisch, dass du ein bisschen. Es ist ja, du spielst ja zusammen, ja. Also man guckt doch eigentlich, oder ich finde, man guckt eigentlich schon immer ein bisschen danach, dass man schaut, ja, okay, was habe ich denn jetzt für meine unterschiedlichen Spielercharaktere, dass die was zu tun haben, dass die eine gute Zeit haben können in dem Abenteuer, ja. Und wenn ich immer nur Skills haben möchte, von denen ich weiß, sie hat eh keine, ja, dann. Das macht ja keinen Spaß, niemandem.
Ja, aber jetzt im Vergleich zum Beispiel zu D&D, hast du hier halt viele Skills und für mich sind die Skills hier so ein bisschen wie Spells in D&D, weil du kannst ja in D&D auch so sehr highly situational Spells nehmen, weil, keine Ahnung, Talk to Plants ist halt ein geiler Spell in D&D, aber vielleicht verwendest du ihn halt einmal pro Kampagne sinnvoll.
Wobei das ja aber auch so ein bisschen auf das Spiel selber dann drauf ankommt. Also wenn du halt in D&D dein klassisches Dungeon-Clearing dann spielst, da ist das wahrscheinlich eher nicht relevant.
Das ist richtig.
Wenn du in D&D eine ausgefeilte, eine ausgedehntere Kampagne spielst, dann kann das schon irgendwo mal relevant sein, zu sagen, ja, man. Also immer unterschiedlich. Und ich glaube, das ist auch so ein, der Ferdi hat es ja gesagt, fühlt sich simulationistischer an, als D&D. Das kommt, glaube ich, auch daher, weil du halt so viele Skills hast.
Genau.
Also du musst nicht überlegen, wenn ich das und das jetzt tun will, wie bilde ich das in D&D, mit welchen Skills oder Attributen bilde ich das ab.
Ja, sondern du hast halt einen Skill oder du hast ihn halt nicht.
Vermutlich gibt es dann in WFRP tatsächlich einen passenden Skill dazu.
Weil zum Beispiel, es ist halt auch aufgetrennt, du hast halt Law Engineering und Trade Engineer. Das heißt, du hast halt auch so ähnliche Sachen dann halt nochmal auf ganz viele verschiedene Unterdings aufgeteilt. Also potenziell komplex, das zu überschauen.
Ja.
Aber was ich immer noch cool finde, ist, dass Consume Alcohol ein Standardskill ist.
Ja, das kann halt jeder.
Ich finde, entscheidend ist halt, dass du so als Spieler dann auf jeden Fall deine Skills im Blick hast und dir immer mal wieder überlegst, wie du auch deine nischigen Skills einsetzen kannst. Mhm. Weil wenn du ein vorgeschriebenes Abenteuer, egal ob du ein vorgeschriebenes Abenteuer hast oder einen oder selber dir was homebrewst, finde ich, darf man halt eigentlich nicht mit der Erwartungshaltung in das Spiel reingehen, dass der Spielleiter meinen Nischenskill in einem Check von sich aus irgendwie abfragt, weil er muss doch wissen, dass ich den habe. Mhm. Das kannst nicht erwarten bei der Riesenmenge von Skills, die halt hier sind. Das heißt, irgendwie das kreative Arbeiten mit deinem Charakter ist halt dann, wird zum einen durch die Skills, die du haben kannst, unterstützt und zum anderen ist es halt essentiell für den Spielspaß an der Stelle, finde ich. Das gilt ja genauso in D&D mit deinen Spells, ja. Also wenn du einen Zauberer spielst und da diese sehr situativen Sprüche irgendwie mitnimmst, dann kannst du halt eine super Zeit haben und du darfst aber halt nicht erwarten, dass dir der Spielleiter irgendwie die die Einsatzmöglichkeit für deinen super nischigen Zauber auf dem Tablett liefert, weil er eventuell gar nicht wissen kann, was für einen Zauber du hast und dass es den gibt. Wir haben echt lange jetzt D&D gespielt und ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich vielleicht ein Zehntel der Sprüche, die es gibt, im Grundregelwerk, im Kernregelwerk kenne, wenn überhaupt. Wahrscheinlich sind es deutlich weniger.
Gut, die meisten kommen ja eh nie zum Einsatz, weil man ja meistens nur bis zu einem gewissen Level die ganzen Kampagnen spielt.
Genau, und das ist auch was ich zum Beispiel als Spielleiter nicht mehr aufbürden möchte. Natürlich, wenn ich da Spaß dran habe, diese ganzen lustigen Listen von Zaubern durchzulesen, dann klar, nur zu. Die auswendig zu lernen und zu wissen, welche es gibt und nicht gibt und wie die genau funktionieren, würde ich mir niemals aufbürden. Da wirst du nicht fertig und da wirst du blöd dabei. Und genauso ist es hier, finde ich, mit den Skills. Also die sind super lustig und es ist cool, wenn man irgendwie so Nischensachen kann. Law Engineering, ja, also super. Und dann, wenn du diesen Skill aber genommen hast, dann, finde ich, musst du halt selber auch überlegen, wie setze ich den ein. Und was kann ich mit dem Lustiges machen? Und da muss man kreativ sein als Spieler und als Spielleiter die kreative Leistung des Spielers belohnen, finde ich an der Stelle. Und dann hat man eine gute Zeit dabei.
Ganz ehrlich, wenn du es erklärt bekommst, warum du jetzt Lore Engineering statt Trade Engineering,
genau,
wenn es darum geht, irgendeine Zeichnung zu replizieren oder so irgendwas von einer Maschine, die bereits existiert oder so,
ja,
dann würfel Lore.
Also, ja, natürlich.
Ja, nee, also nicht, dass ich sage, dass das schlecht ist, aber so ein bisschen, also weil es ist nicht schlimm, aber am Anfang habe ich erst gedacht, oh shit, ist das wieder Shadowrun-Charaktergenerierungsprozess von den Skills her? Also ist es zum Glück nicht.
Ja.
Weil da hatte ich schon bei der Charaktergenerierung keine Lust mehr.
Genau, wir haben schon die Charaktergenerierung geschafft bei Würfelball.
Aber ich habe übrigens den Skill gefunden für Talk with Plants. Man kann die Language Malarum Balarin lernen. Die Language of the Trees.
Ja.
Warum? Warum? Nicht so hastig.
Aber so gesehen, also ich finde es schon cool mit den Skills. Ist halt nur ein bisschen schwerer zu greifen und zum Beispiel, da ja über deine Skills und so auch dein Leveling stattfindet, was ja so ein bisschen anders ist, das hast du ja schon gesagt gehabt, habe ich noch kein Gefühl dafür, wie schnell / langsam man da halt irgendwie vorankommt. Dann.
Da habe ich auch noch kein Gefühl dafür.
Tatsächlich, man muss aber dazu sagen, also mit schon ein bisschen, also nachdem wir gespielt haben, hatte ich dann geguckt und dann gesehen, oh, bei Kleinanzeigen, es gibt ein Paket mit Grundregelbuch und einem Starter-Set und Dings, irgendwer hat da sein Ding abgestoßen, ja, okay. Und durch das Grundregelbuch habe ich mir schon recht weit durchgearbeitet mittlerweile. Den Magieteil habe ich noch ausgeklammert. Also das funktioniert schon ganz gut eigentlich. Also dein Charakter, und das steht, ich weiß gar nicht, irgendwo steht es auch explizit dabei, das ist halt keine Heldentruppe. Also du spielst keinen Helden. Das ist eben nicht dieses D&D, sondern das ist wirklich, du bist halt hier im Zweifelsfall, ich glaube, das, was Ferdi gemeistert hatte, hattest du da nicht den Bauer gewürfelt, Johannes?
Ja, ein Peasant Villager.
Oder? Genau, du hast einen Bauer, der aber dann irgendwie auch noch so Inselbegabung, Mathematik oder irgendwas hatte. Also du bist halt irgendwie der Normalo und das definiert sich halt nicht wirklich über Level, sondern das definiert sich über Skills und man muss dazu sagen, bei Wifrip, es gibt keinen Levelaufstieg in dem Sinne, sondern man erhält XP und zwar deutlich seltener, als es jetzt in anderen Spielsystemen der Fall ist, vom Gefühl her, zumindest das, was wir kennen.
Da sage ich gleich was zu.
So wie wir es gespielt haben, vielleicht nicht, aber insgesamt. Und mit diesen XP kaufst du dir dann direkt Verbesserungen. Also ich brauche nicht eine gewisse Anzahl XP, um dann Stufe 2 meiner Karriere zu erreichen, sondern ich bekomme XP, ich sammle die und dann kann ich die ausgeben, um meine Attribute zu steigern, mit Einschränkungen durch meine Karriere, muss man dazu sagen, um meine Skills zu steigern, um bestimmte Dinge, bestimmte Talente zu erlernen beispielsweise.
Stimmt, die Talents gibt es auch noch, ja.
Es ist nicht so wie bei D&D, wo ich halt ein Level-Up brauche, um dann anhand des Level-Ups quasi bestimmte Dinge machen zu dürfen, was eine Verbesserung mit sich bringt für meinen Charakter. Sondern ich kann im laufenden Abenteuer sozusagen, immer dann, wenn ich XP bekomme, kann ich die auch direkt ausgeben. Also es gibt keine nicht dieses Meilensteinartige wie bei D&D, sondern das läuft halt einfach nebenher. Deswegen finde ich es schwierig, davon zu sprechen, wie stark in Anführungszeichen jetzt mein Charakter ist. Weil du hast halt einfach einen Skill und da kannst du da noch mal ein bisschen reinstecken oder auch nicht. Und damit musst du halt einfach arbeiten.
Mhm. Zu dem, wie schnell oder langsam du dein Charakter sich verbessert, das ist ja vor allem, wenn wir jetzt bei D&D bleiben, das ist ja von Spieltisch zu Spieltisch unterschiedlich. Also was ich, was wir ganz am Anfang gemacht haben, war, dass wir XP getrackt haben und dann habt ihr ja tatsächlich quasi pro Session, pro Monster, das ihr irgendwie besiegt habt, XP bekommen. Ja. Damit habe ich sehr, sehr, sehr schnell wieder aufgehört, weil mich es unglaublich genervt hat, das zu tracken. Vor allem, weil wir in D&D sowieso immer alle gleichzeitig in der Stufe aufgestiegen sind oder weil ich euch immer gleichzeitig aufsteigen lassen wollte. Deswegen war es ja immer so, dass wir dann quasi aufgeschrieben haben, wann, wer, welches, wie viel XP bekommen hat. Und das habe ich sehr schnell gut sein lassen. Und wir haben so ein meilensteinbasiertes Aufsteigen dann gemacht, wo quasi ich dann, wenn ich der Meinung war, okay, jetzt wäre mal wieder Zeit, dann habe ich euch gesagt, jetzt wäre mal wieder Zeit und dann habt ihr ein Level abbekommen. So haben wir das gemacht. Natürlich kann man D&D so spielen, dass man wirklich XP einsammelt, ja, und dass man pro Gegner irgendwie trackt, wie viel XP man bekommen hat und dann entsprechend aufsteigt in der Stufe. Das könnte man schon so machen. Dann würde es vielleicht würde es sich vielleicht ähnlicher anfühlen. Ich fand nicht, dass Wifrip besonders sparsam ist mit seinen XPs. Also zumindest der Anfang von der Enemy Within-Kampagne, den ich mit euch gespielt habe, da wird schon ganz ordentlich XP rausgegeben, je nach, und zwar nach jedem, also nicht nach jedem Kapitel, sondern auch bei diversen Zwischenstopps wird da XP rausgegeben. Es kann natürlich sein, dass das bei dem, was du angefangen hast, mit uns zu meistern, anders ist. Das kann ich nicht beurteilen.
Ja, also es gibt schon auch XP, aber es sind nicht krass viel.
Nee, es ist nicht viel.
Also es sind dann irgendwie so, wenn die Gruppe das und das, dann gibt es mal noch 25 XP. Dafür kannst du dir nicht viel kaufen. Also für 25 kriegst du auch wenig Geld in dem ganzen Goldenspiel. Ich finde, man muss es so ein bisschen in Relation setzen, was du dafür an Level-Ups quasi, also an Steigerungen bekommst. Hm. Und für 25 gibt es noch nicht so viel. Man muss dazu sagen, es ist auch eine, die ersten 5 bis 10 Steigerungen kosten quasi linear. Und dann wird es teurer für die, ne? Und ich
glaube, ab. Ist ja doch exponentiell.
Ab 20 wird es dann nochmal.
Also es wird teurer und du steigst langsamer.
Es steigt dann recht schnell sehr massiv an. Das heißt, am Anfang kannst du relativ viel oder relativ einfach in Skills investieren. Und dann irgendwann musst du schon dafür arbeiten. Und
ja.
Deswegen für den Anfang ist wahrscheinlich dann schon recht viel, in Anführungszeichen, XP, die da verteilt werden, je nachdem, was die Gruppe erreicht oder auch nicht in diesen Abenteuern. Das ist ganz gut gemacht, finde ich. Da steht dann so auf dieser Zusammenfassungsseite oder dieser Übersichtsseite steht dann halt noch dann dabei, naja, das sind so Meilensteine im Abenteuer und Verzweigungen. Und wenn sie das gemacht haben und vielleicht noch hier diese Neben Aufgabe aufgelöst oder diesen Nebenstrang aufgelöst, dann gibt es halt nochmal 25 XP extra, solche Späße. Mhm. Also, ja, vielleicht muss ich mich korrigieren, gegeizt wird nicht zwingend, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du nach irgendwie so ein paar Abenteuern, wie es halt D&D manchmal dann der Fall sein kann, doch relativ schnell auf einem, ja, ich sag mal, angenehmen Level, in Anführungszeichen, unterwegs bist.
Ja, es sei denn natürlich, dein Spielleiter ist halt deutlich freigebiger mit der XP hier. Das kann natürlich auch sein. Also, es hängt ja wieder vom Spieltisch ab. Ja.
Genau, aber ich glaube, da wird es dann eher das Spiel halt auch kaputt machen.
Wahrscheinlich.
Bei Würfrup. Also, ich meine, es steht irgendwo ganz vorne drin im Regelbuch auch, dass es halt kein System ist, um irgendwie so Heldengeschichte in Anführungszeichen zu erzählen.
Ja.
Sondern es sind halt einfache Leute oder. Es gibt auch Adlige oder Soldaten. Also
ja, aber es sind Bürger des Reichs.
Die da halt irgendwie gemeinsam irgendwas machen. Mhm. Also auch so Kämpfe sind eigentlich immer knackig.
Ja, fand ich auch.
Also wenn du nicht gerade eine komplette Gruppe von Kämpfern hast, oder mit einer 7er-Gruppe zum Beispiel, da ist dann halt nochmal was anderes, ist das schon, ja, Nicht ohne.
Ja. Du bist halt so gesehen auch nur wie ein Normalo ausgestattet und nicht mit schon irgendeiner fancy Rüstung und was weiß ich.
Ja, und das Zeug einkaufen ist auch teuer. Also das ist es schon.
Der Johannes dachte auch als Ingenieur, ja, Pistolen kaufen.
In 12 Jahren vielleicht.
Dann haben wir mal kurz nachgeguckt. Naja gut, für 8 Goldmünzen kannst du eine Pistole haben. Okay, alles klar.
Lass uns mal noch ein bisschen über die Aufmachung des Buches reden, bevor wir, weil wir haben über Bürger des Reichs gerade eben geredet. Das ist eine gute Überleitung eigentlich zum, was in dem Regelbuch sonst noch so alles drinsteht. Aber lass uns kurz mal über die Aufmachung generell reden. Also mir gefällt das Buch sehr gut, von dem Stil her, von dem Artwork her hervorragend, finde ich. Was mir gut gefällt, ist, dass es ist schon mehr comicartig als realistisch. Das finde ich gut. Sowohl im Grundregelbuch als auch später die Charakterporträts, die Porträts von irgendwelchen NPCs, wenn du was hast, die Beschreibung von Situationen und alles, sind eher comicartig lustig. Lustig ist der falsche Ausdruck, aber ein bisschen mit Augenzwinkern, ein bisschen sarkastisch, ein bisschen Galgenhumor ist alles drin. Also es ist so ein bisschen der schwarze Humor. Wenn ich Martin und Christian früher habe reden hören, dann habe ich das Gefühl bekommen, dass das der Stil der alten Warhammer Fantasy Regelbücher war, einfach.
Von ja.
Und ich finde, das ist das, was hier gemacht wird. Ich finde vor allem das Artwork ganz großartig in dem Buch. Wenn du ein Porträt von einem NPC da irgendwie hast, dann ist es halt stark überzeichnet. Es ist eine Karikatur, aber es gibt den Spielern sofort ein echt gutes Bild von, mit wem sie es zu tun haben hier, bevor sie überhaupt mit der Person interagiert haben müssen. Das fand ich gut. Das hat mir gut gefallen. Die Strukturierung des Buchs ist so lala. Vor allem bei der Charaktergenerierung fand ich, die ersten paar Schritte, die man macht, muss man nicht blättern, die kann man von vorne nach hinten abarbeiten. Und dann geht's los mit den Karrierepfaden und mit den Skills und dann musst du halt viel blättern. Das ist auch nicht gut zu vermeiden. Ja, die Skills müssen halt einfach irgendwo aufgelistet stehen und dann muss man halt blättern. Da gibt's nichts.
An der Stelle die klare Empfehlung.
Der Hammergen.
Macht im Zweifelsfall ein zweites PDF nebendran auf. Es gibt in den PDFs quasi die Masterlist, wo man dann halt alphabetisch sortiert durchscrollen kann bei den Skills und Talenten.
Genau.
Weil man ist dann viel am Hüpfen und Lesen, was das jetzt bedeutet.
Genau, das geht schon. Ich weiß jetzt auch spontan nicht, was ich sagen würde, wie man das anders machen kann. Es gab ein paar Kleinigkeiten bei den Karrierepfaden und so, die mir nicht gefallen haben. Aber alles in allem von der Aufmachung her super. Strukturierung okay. Ein insgesamt sehr schönes Regelbuch. Ich weiß nicht, ich nehme an, die Produktionsqualität ist auch gut bei dem physischen Buch.
Ja, ich sag mal gewohnte Games Workshop-Qualität, was
genau.
Druck und Bindung angeht. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade bei den aktuellen Kodizes und so weiter, ne? Schon eine Weile her, dass ich bei Games Workshop Bücher gekauft habe.
Naja gut, es ist ja Cubicle 7, es ist ja nicht GW, aber trotzdem gute Qualität.
Ja, wobei ich schon davon ausgehe, dass dann nochmal eine Qualitätskontrolle
wahrscheinlich
das Ding her nachher vom Lizenzgeber stattfindet in irgendeiner Form.
Ja.
Super gemacht, Full Color tatsächlich auch.
Und dann der restliche Inhalt des Buches. Es ist, was auch super ist, es ist halt viel, viel Spielweltinformation dabei. Und zwar über die komplette Old World, speziell über das Reichland, sind viele Hintergrundinformationen drin, wie die Spielwelt funktioniert und alles. Die sind, finde ich, auch sehr gut gemacht, sehr gut geschrieben, angenehm zu lesen, geben ein gutes Bild über die ganze Welt. Schon der Anfang des Regelbuches, wo sind irgendwie so kleine Fluffschnipsel und Briefe und alles Mögliche, die machen ein sehr, sehr gutes Mood-Setting, damit man weiß, woran man hier ist in der Spielwelt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und außerdem zu allen Regeln, die man drin stehen hat, sind auch viele, viele Beispiele drin und die beleuchten eigentlich, finde ich, auch sehr gut das, was man irgendwie jetzt beim Regeln lesen vielleicht noch nicht hundertprozentig verstanden hat. Also das hat mir auch sehr gut gefallen.
Ich fand halt von der Aufmachung her so ein bisschen, ist es wie so eine Mischung aus halt einem Kodex, und einem D&D-Buch,
ja,
würde ich sagen.
Ja.
Weil du hast so die Aufmachung ist schon, finde ich, sehr nah an den Kodizes und so dran. Also so auch die Tabellen und so sind eher so wie eine Kodizes. Du hast die typischen Timeline-Seiten, die es auch in jedem Kodex gibt, hast du auch drin fürs Reikland und so.
Ja.
Und dann hast halt aber auch wie in deinen D&D-Kodizes, keine Ahnung, Karrierepfad X mit einem Bild dazu und noch 2-3 Zusatzinformationen und Infokästchen für irgendwelche Side-Story- Dinger, irgendein lustiges Zitat am Anfang von der Section, also an sich ist sehr solide gemacht.
Ja.
Und ich finde es halt wieder gut, dass es ja so ein bisschen ein, ja, ich sag jetzt mal 2-in-1 Buch ist, weil du hast auch viel Infos, die dir halt für als Spielleiter potenziell helfen drin. Das hatten wir ja gerade bei D&D oder so teilweise schon mal, dass das halt manchmal so klar getrennt ist.
Das stimmt.
In separate Bücher oder so. Und ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn so im Basisregelwerk eigentlich für beide Seiten des Tisches sozusagen viel Info drin ist.
Das stimmt.
Man muss auch sagen, auch als Spieler kann es sich lohnen, den Game Master Teil zu lesen, weil da, also es sind keine Spoiler drin, weil es ist ja keine Kampagne in dem Buch. Aber allein, da sind halt schon viele Sachen dabei, wie bestimmte Regeldinge funktionieren und was man machen kann.
Ich habe das Buch noch nicht allzu oft aufgemacht, wenn ich ehrlich bin. Man kommt auch so ganz gut durch,
ja,
wenn man nicht allzu viel Zeit hat aktuell.
Ja, du hattest ja nicht viel Zeit als letzte Zeit. Das ist, passt schon.
Man muss es nicht gelesen haben. Also das ist das Spannende auch hier wieder. Wenn du zu den Regeln einfach mal gelesen hast oder verstanden hast, wie das mit dem Würfel funktioniert und dem, ich glaube, wie heißt es, Success Level, genau.
Genau,
ja. Das Success Level bestimmen, ja, dann hast du im Prinzip die Spielmechanik schon erledigt.
Ja. Ja.
Der Rest kommt ja vom Spielleiter im Endeffekt. Klar, wäre natürlich geschickt, wenn du von deinen Skills oder deinen Dings weißt, was die tun können oder deinen Talenten.
Ja, aber man muss sagen, also wir haben Charakter erzeugt für das Spiel, für da, wo wir bei mir gespielt haben, bevor ihr irgendwie mal Kontakt mit diesem Spielsystem hattet, ja, wir haben an einem Abend irgendwie kurz diskutiert und ich habe euch gesagt, wie die generelle Würfelmechanik ist, was man machen möchte und was nicht, und das war in einer Viertelstunde erledigt und da haben wir Charakter erzeugt, also
ja, ich würde mich nicht beschweren, ich wollte nur
verstehe ich ich weiß, was du sagen wolltest, aber ich wollte damit sagen, dass man muss die Spielregeln nicht gelesen haben, um da jetzt einen Charakter zu erzeugen, ja. bestimmt machst du es anders und mit mehr, weiß ich nicht,
Metagaming
oder wahrscheinlich hast du einen ausgewogeneren Charakter, wenn du genauer weißt, worauf du achten möchtest, aber das ist eigentlich auch gar nicht das, was das Spiel erreichen will, von daher.
Ich finde halt so Background-Story, auch wenn ich da jetzt auch noch nicht so super viel reingelesen habe, finde ich halt immer interessant, weil wenn du so frisch in so ein System und so ein Setting rein bist, dann weißt du halt tendenziell immer viel weniger, als eigentlich dein Charakter vielleicht wüsste.
Ja.
Über die Welt. Und dann finde ich es halt manchmal auch so, überlege ich mir immer, ist das jetzt was in der Welt irgendwie Sinn macht oder so? Und dann muss man das halt immer erfragen, während wenn du es schon gelesen hast, vielleicht so ein bisschen die Background-Story, da kannst du eher sagen, das funktioniert so und so, dann könnte ich jetzt doch den Präfekten suchen oder so, weil Präfekt etwas ist, was es gibt und das wüsste ich wahrscheinlich, wenn ich in der Welt bin.
Ja.
Wollen wir doch drüber reden, dass irgendwie manche Sachen vielleicht auf Englisch da besser funktionieren mit diesen wenigsten Begriffen, die sie da verwenden.
Das wäre jetzt mein Part noch zum Buch gewesen, ja.
Ja, dann, ja, erzähl.
Es ist tatsächlich so, es ist offensichtlich ein englisches Spielsystem mit einem sehr merkwürdigen Münzsystem, aber dazu vielleicht wann anders oder später.
Mhm. Ja, imperiale Maße einfach, also das ist Englisch as it can get, oder?
Ja, genau, und wir messen in Fuß und viel des Charmes, sage ich mal, und des Wortwitzes, die der Ferdi auch aus, gut, den Wortwitz nicht, aber den Charme, sage ich mal, die der Ferdi beschrieben hat, die halt bei aus den Artworks schon entstehen, wird in der Spielwelt auch durch die Verwendung, ja, deutscher Namen, sage ich mal, und Deutsch muss man hier vielleicht schon in Anführungszeichen setzen. Aber
ja, muss man auf jeden Fall.
Also es gibt zum Beispiel die Stadt Überstrike.
Ja.
Ja, also im Englischen mit Ü nochmal was ganz anderes. Und im Englischen heißt dann halt, ich glaube, es gab Kauf, eine also ich spoilere jetzt ein kleines bisschen. Es gibt eine Kaufmannsfamilie in Übersraik, die von Karstadt, glaube ich. Ja, und die von Hertis.
Aber nicht die Karsteins?
Nee, die Karsteins gibt es natürlich auch, aber das sind keine Kaufmanns, die handeln in.
Wo haben anderen. Sie sich da wohl inspirieren lassen?
Genau. Für diesen. Also, wenn man so die Kampagnenbücher oder diesen A Guide to Überstrike, so ein kleines Heftchen, was im Starter-Set mit dabei ist, was auch eine hervorragende Beilage im Übrigen ist, wird die Stadt erklärt und was es so an Familien gibt und die verschiedenen Viertel, was es da zu sehen gibt. Und zu jeder Sehenswürdigkeit gibt es so 1 bis 2 Absprungpunkte in ein Abenteuer, was man sich überlegen könnte, wenn man wollte. Und ich glaube, ich habe euch das Bild geschickt, oder? Hatte ich euch das geschickt mit Honey Bunny und.
Ja, ohne Käschen, ja.
Also einer dieser Absprungpunkte ist, dass die Gruppe sich irgendwo zum Frühstücken befindet. Und plötzlich kommen 2 gesuchte und berüchtigte Räuber rein. Honighäschen und
Kürbis.
Kürbis, genau. Was? Nur Kürbis? Ich weiß es nicht mehr. Aber Honighäschen und Kürbis. Und jetzt nehmen wir das Deutsche, übersetzen es nochmal ins Englische. Und dann haben wir Honey Bunny und Pumpkin.
Jetzt werden die Kinder der 90er vielleicht wissen, dass das eine Anspielung auf Pulp Fiction ist.
Richtig. Und dann steht auch, ich hab das Bild gerade nochmal gesucht, was ich euch da geschickt hatte. A pair of legendary married brigands urge everyone to stay calm and hand over all their wealth.
Stay calm ist das wichtige Wort.
Honighäschen warns that should anyone move, she will execute every last patron in the inn. Also wenn man das liest, hat man natürlich schon sofort die Dings dann da.
Ja.
Für die nur anglophonen Spieler, die brauchen dann halt nochmal diesen zusätzlichen. Aber da geht leider, muss man dann auch sagen, wenn man dann eben auf Deutsch spielt, auch einiges verloren.
Genau, das Ding ist halt, es ist ja so lustig, weil es ist lustig, das englische Regelbuch zu lesen, wenn man es mit den Augen von jemandem, der halt eine comichafte Vorstellung von Deutschland hat, liest. Ja, dann ist es cool. Und das geht halt. Ich meine, ich kann es natürlich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie das deutsche Regelwerk an der Stelle ist. Müsste man vielleicht mal reinschauen, wie sie das gelöst haben. Aber das hat schon einen gewissen Charme, ja, diese.
Die Dichte an Wortwitzen und so, also ich weiß nicht, wie man das transferiert.
Genau.
Und wenn man es halt auf Deutsch lässt, dann ist es halt aus deutscher Sicht so gesehen halt nicht mehr witzig, in Anführungszeichen teilweise.
Genau. Weil natürlich ist es schon
witzig, aber aber ihr wisst, was ich meine, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Glorious Reichland, to his Imperial Majesty Emperor Karl Franz the First, by the grace of the gods, Elector Count and Grand Prince und so weiter und so fort, so ein Prinz und dann the words of Holy Mother Halma Habermann of Sigma.
Das geht verloren, wenn du es auf Deutsch übersetzt. Also, ja. Aber vielleicht hat die deutsche Übersetzung da einen guten Job gemacht und es auch durch irgendeinen Kunstgriff geschafft, das zu erhalten. Ich weiß es nicht.
Wir haben ja, glaube ich, nur die englische, ne?
Wir haben nur die englische, genau. Das wäre mal einen Blick wert eigentlich, was
der Legendary Explorer Ernst von Schäkeldorf ist planning an expedition to climb Mount Flugelhorn.
Ich fand's auch irgendwo gut, irgendwo ist doch Dings, irgendwo ist doch sind doch die Länder beschrieben und dann gibt's das Vogbergland.
Ja.
Und die Hägerkrips. Und dann gibt's der Teufel, gibt's glaube ich auch noch irgendwo.
Das ist ein Fluss, ja.
Genau, der Fluss, der durch Übersraik fließt, ist der Teufel.
Ja. Also, es ist sehr gut, finde ich. Ich mag das.
Es ist halt schon gut gemacht. Es ist halt nur, wenn man es einfach so transferiert, ist es halt nicht witzig. Aber jetzt bin ich fast versucht, mir die deutsche Edition irgendwie mal.
Ich finde, man muss halt, es geht auch, dieser Wortwitz geht auch verloren, wenn man, man muss einigermaßen gut Englisch können und man muss wissen, wie ein Brite quasi mit deutschen Namen, mit deutscher Kultur irgendwie umgeht. Also man muss die Stereotypen auf der Gegenseite kennen, damit man es lustig findet.
Man muss quasi den Doppeltransfer machen.
Genau, ansonsten ist es nicht so lustig. Aber wenn man das kann, dann ist es super. Also dann würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, die englische Version mal anzugucken, unabhängig davon, wie gut oder schlecht die deutsche Übersetzung ist. Es lohnt sich, da mal reinzugucken.
Die Eigennamen dürfen sie nicht übersetzen. Ich meine, das GW der 90er ist praktisch das Japan von heute. Wenn ich mir die Namen anschaue, die sie da benutzt haben für die alte Welt und dann vergleiche mit den Sachen, die jetzt in diesen Fantasy-Animes vorkommen, die jetzt bei Frieren, wo dann alle heißen, Frieren, Eisen, Ubel, wie sie alle heißen, ja.
Ich meine, ich habe hier gerade einen Abschnitt beim drüberreden, The Reikland Diet.
Aha.
The Reikland Diet, which meets as required in the Holzkrug Chamber of the Volkshall in Altdorf, is responsible for scrutinizing decrees issued by the Grand Prince of Reikland.
Also ist super. So, aber lasst uns mal, wir sind schon recht spät dran, lasst uns mal noch ein wenig auf die Abenteuer und Kampagnen vielleicht eingehen. Ich möchte an dieser Stelle keine Spoiler raushauen. Ich möchte bloß generell auch da ein bisschen drüber gehen, wie die so strukturiert sind und was einen erwartet, wenn man so ein Abenteuer hier mal durchliest. Generell ist zu sagen, oder ich weiß gar nicht, gibt es noch eine andere große Kampagne neben der Enemy Within Kampagne? Ich weiß es gar nicht. Die gibt es aber. Die gibt es, die kommt in 5 Büchern und ist eine riesige Rollenspielkampagne, die auch eine lange Geschichte hat und ziemlich gut sein soll. Ich habe das erste Buch mittlerweile durchgelesen. Und mit dem zweiten weiß ich gerade nicht mehr, ob ich angefangen habe oder nicht. Und zu jeder von den Kampagnen gibt es auch so einen DMs Companion Buch, wo auch nochmal Zeugs drinsteht. Ich fand, also den ersten Teil fand ich sehr gut gemacht. Beim zweiten Teil habe ich ein bisschen quer gelesen bisher, aber noch nicht viel, noch nicht intensiver. Den fand ich auch gut gemacht. Den DMs Companion fand ich auch gut gemacht. Also alles in allem gut vorzubereiten. Oder gut, anders. Sehr gut zu lesen. Die Abenteuer sind gut geschrieben. Sie sind für den Spielleiter nicht so spielleiterfreundlich, wie sie sein könnten, wenn man zum Beispiel schon mal die One-Shot-Wonders in den Händen hatte. Oder wenn man den Return of the Lazy Dungeon Master gelesen hat und weiß, wie man ein Abenteuer kurz zusammenfassen könnte, um dem Spielleiter zu helfen. Weil es ist viel Text drin, es sind viele Charakterbeschreibungen drin und die sind ausnahmslos gut. Das Material, was drin ist, ist wirklich gut. Da gibt es nichts zu meckern, finde ich. Vor allem auch das, was an Hintergrundinformationen in den DMs Companions oder sowas drinsteht, ist wirklich gut, hervorragend. Aber man wird eine Nachbereitung machen müssen, bevor man spielt, und die ist gar nicht mal so knapp. Also ich würde nicht ich persönlich würde nicht nur mit diesem Buch ins Abenteuer starten, sondern ich würde mir auf jeden Fall nebendran ein paar Notizen machen, wo ich mir in Stichpunkten die Locations und die Situationen, die auftreten könnten und so weiter, kurz zusammenfasse. Da habe ich eher was, mit dem ich arbeiten kann. Und die Informationen, die ich notwendigerweise an die Spieler weitergeben möchte und so weiter. Return of the Lazy Dungeon Master ist ein hervorragendes Buch und ich würde, wenn man das so strukturieren möchte, wie es da drin vorgeschlagen wird, und das wäre eine Empfehlung für mich und von mir, dann muss man noch Nacharbeit leisten. Und die ist gar nicht mal so knapp. Von daher, zum Durchlesen super. Alles, was mit Mood-Setting und zusätzlichen Inhalten und so weiter zu tun hat, super. Von der Einsatzfähigkeit am Spieltisch her nicht so super. Aber das Artwork ist auch da wieder hervorragend. Ich weiß nicht, Marc, ob du das... Du hast als einziger der hier Anwesenden in ein anderes Abenteuer als ich mal reingelesen, ob du das auch so empfunden hast.
Also Starter-Set, muss man sagen, ist sehr gut gemacht. Das Büchlein, was dabei ist, und die vorgefertigten Charaktere, die Artworks sind klasse. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt relativ viel Zeit gehabt, auch dank Urlaub, das Starter-Set mitzunehmen und auch diesen Guide to Überstrike und dann halt einfach schon mal so ein paar Sachen. Es waren, glaube ich, noch 2 andere Abenteuer, die mal in einem White Dwarf abgedruckt waren, waren auch irgendwie dabei. Muss nochmal genauer gucken. Muss man dazu sagen, es wurden in White Dwarfs und auch so immer wieder so kleinere Abenteuer veröffentlicht. Die sind keine One-Shots, außer man spielt sehr flott. Ich glaube aber nicht, dass man die in One-Shots hinkriegt, ehrlicherweise. Ich fand die jetzt, muss ich sagen, nicht schlecht, aber zumindest für mich war es so, ich musste die schon 3-4 Mal lesen und mir dann halt dazu Notizen machen. Und ich habe mir da schon relativ viele Notizen gemacht, um halt dann so einen Ablauf zu skizzieren. Genau. Wobei ich an vielen Stellen dann auch angepasst habe, weil ich habe, nee, das ist irgendwie doof, möchte ich anders. Das bietet sich halt bei so kleinen Abenteuern, bietet sich das an. Mhm. Bei einer ganzen Kampagne kannst du das halt nicht leisten.
Ja, das ist ja auch immer ein Trade-off, wie viel Geschichte dir ein Abenteuer oder eine Kampagne erzählen möchte und wie dicht die Hintergrundinformation ist und die Spielwelt, mit der es dich konfrontieren möchte, ist, versus wie, was das Abenteuer möchte, wie schnell du halt irgendwie zu einer Geschichte für deine Spieler kommst. Das ist ein Trade-off, wie viel da geleistet wird, von welcher Seite. Und da ist Warhammer Fantasy Roleplay auf jeden Fall auf der geschwätzigeren Seite. Zumindest die Kampagnen, also die Enemy Within, da ist, die Story ist cool, die es dir erzählen möchte, die ist wirklich gut, kann man nichts dran meckern, oder bestimmt kann man was dran meckern, aber ich fand sie gut, sie gefällt mir gut, ich möchte die auch gerne weiter mit euch spielen, aber das Buch ist halt geschwätzig, ja, also du musst dir schon genau anschauen, welche Charaktere sind da, was könnten die wollen, welcher ist jetzt für meine Story gerade wichtig, welcher ist nicht wichtig, welcher, und dann musst du dir aufschreiben, welche Informationen müssen die Charaktere auf jeden Fall bekommen und dir ein bisschen Gedanken machen, wo bekommen sie die, wie binde ich wen ein und so. Es ist Vorarbeit zu leisten. Also einfach nur kurz da einmal drüber lesen und geht schon, ist nicht drin. Du musst deutlich mehr machen. Dafür erzählst dir natürlich auch eine deutlich komplexere Geschichte, als du auf 2 DIN A4 mit Stichpunkten draufkriegen würdest. Ja, also muss man auch sehen.
Also das war Teil dieser Anpassung, da auch zu gucken, okay, was lasse ich vielleicht weg, weil es halt einfach dann zu viel führt. Aber das eignet sich hervorragend, um beispielsweise auch so Abenteuern, so kleine Stückchen rauszuschneiden, wo du sagst, ja, da brauche ich es nicht. Aber für irgendwas anderes, wo ich mir vielleicht noch ausdenke, wo man dann diese Hooks, die da in dem Guide to Überstrike zum Beispiel verwendet werden, da kann ich das ja wiederverwenden.
Ja.
Den Charakter oder die Ziele des Charakters, den du da beschnitten hattest, wo du sagst, naja, der taucht halt einfach nur auf und hat jetzt kein tieferes Ziel, sondern er ist halt da und wenn angesprochen werden soll, dann dann nimmt dir das Spiel selber, glaube ich, schon viel ab von dem, was Ferdi, du hast angesprochen, diesen Return of the Lazy Dungeon Master, was man da quasi selber macht, wenn man sich das Abenteuer ausdenkt.
Ja.
Das hat da schon jemand für dich übernommen, zu sagen, ja, pass auf, es gibt die und die Charaktere noch und die haben die und die Motivation und die könnten auch noch auftreten und solche Späße.
Genau, aber es fasst dir nicht stichpunktartig irgendwo zusammen, sondern du musst halt die Zusammenfassung schon selber leisten. Was auch okay ist, damit beschäftigst du dich nochmal mit der Geschichte irgendwie und das ist ja wie Spickzettel schreiben, ja, dann lernst du am meisten dabei. Du musst es machen. Es gibt was super wäre, vor allem zum Beispiel, wenn du, wenn man sich noch einen dieser Companions da einkauft, dann fände ich es schon cool, zum Beispiel sowas als zusätzliche Information da drin zu haben. So eine Aufschlüsselung hier, das könnte eine Session sein, das könnte eine Session sein. Das sind stichpunktartig die NPCs, die auftreten können. Das sind die Locations, jeweils 3 Stichpunkte zu einer Location. Wie sieht die aus? Das sind die Infos, die du hier weitergeben solltest und so weiter. Das wäre cool gewesen. Sowas ist aber leider nicht drin. Das muss man noch immer selber machen. Was auch nicht schlecht ist, dann ist, wie gesagt, der Lerneffekt vielleicht höher. Und dann setzt man sich nochmal damit auseinander und es kommt zu einem flüssigeren Spiel.
Das ist das, was ich zum Beispiel immer noch bei den Pathfinder bzw. Starfinder Adventure Paths ganz cool finde, weil da war das immer relativ gut gemacht, dass da auch zum Beispiel die Monster dann geinlined waren und man nicht unbedingt ins Monsterbuch dann teilweise gucken musste.
Das macht tatsächlich hier aber auch, also bei den Abenteuern, wo Monster und NPCs vorkamen, die waren geinlined mit ihren Statblöcken und ihren Talenten und so. Die Talente und Skills wurden nicht aufgeschlüsselt, die musstest nachgucken. Aber das lag halt allein schon an der Fülle, die die mitbringen.
Ja, klar.
Also die Fülle, die ein Spielercharakter an Talenten und Attributen oder Skills haben kann, kann natürlich auch ein Nicht-Spielercharakter haben und dann...
Genau.
Die ist schon groß.
Das abzudrucken, da brauchen sie wirklich eine Seite pro Charakter oder pro Monster.
Richtig.
Das wird schwierig. Aber muss ich ehrlicherweise sagen, mir hat es geholfen. Ich habe dann immer so einen einzelnen extra Notizblock, so einen Zettel geschrieben für diesen Charakter oder dieses Monster und mir dann halt Stichworte zu den einzelnen Talenten oder ähnlichem gemacht. Weil das hilft dann halt auch zu verstehen, wie die sich spielen, sage ich mal. Oder wie die sich verhalten. Weil das ist auch ein Unterschied, glaube ich, zu D&D. Wurde ja nicht so viel, also da ist ja nicht so viel vorgegeben. Ein Monster ist ein Monster, das greift erstmal an. Das hat noch vielleicht ein paar Spezialfähigkeiten.
Ah, das kommt aufs Monsterbuch an.
Okay.
The monsters know where they're doing this.
Ja, das auch. Aber das klassische Monster-Manual, da... Ah, wobei das hat auch ein bisschen eine Reise gemacht mittlerweile. Aber okay, also das Monster-Manual würde ich dir bei dem 2014er D&D 5 Monster-Manual zustimmen. Das konfrontiert dich mit dem Monster und sagt, ja, das greift halt an. Je später das Monsterbuch wird, desto mehr geben die Fähigkeiten, die das Monster hat, dir an, was es im Kampf tun wird und leiten dich in eine gewisse Bahn. Und weil aber auch Wizards und vor allem auch andere Hersteller gelernt haben, wie man ein gutes Monsterbuch schreibt. Und da würde ich sagen, da bin ich nicht einer Meinung mit dir, da würde ich sagen, das macht Warhammer Fantasy Roleplay nicht gut. Also eigentlich möchte ich gerne bei einem Gegner auch wieder schnell die Info haben, wie verhält der sich. Und dann ist es halt eigentlich doof, wenn ich mir die Skills, die er hat, irgendwie noch aufschreiben muss und dann mir überlegen muss, was könnte der jetzt im Kampf tun. Das ist eine zusätzliche Aufgabe, die ich dann bei der Vorbereitung zu erledigen habe und die ist gar nicht mal so klein, finde ich. Wobei das Spiel nicht besonders kampflastig ist, von daher okay.
Es ist schon so, der Charakter wird halt durch seine Skills und seine Talente definiert am Ende.
Genau, und er verhält sich halt genauso wie ein, oder er ist genauso aufgemacht, wie ein Spielercharakter auch aufgemacht wäre.
Ja.
Genau, und das ist eben mittlerweile bei den D&D-Monstern nicht mehr der Fall, weil sie gemerkt haben, es ist Mist, wenn ich dir irgendein Monster gebe und es kann zaubern und dann schreibe ich dir hin, es beherrscht diese 20 Zaubersprüche. Weil was ich dann machen muss, ist diese 20 Zaubersprüche nachschlagen und mir überlegen, welchen ich situativ wann einsetzen möchte oder auch nicht. Und was sie mittlerweile machen, ist halt, dieses Monster hat folgende 5 Fähigkeiten. Und dann werden sie dir, oder folgende 5 Aktionen, die es machen könnte. Und dann werden die dir untereinander aufgeschrieben. Und das ist das, was du als Spielleiter in dem Moment noch sehen möchtest. Und dann muss ich nichts mehr nachschlagen, sondern dann habe ich mein Monster auf einer Seite da stehen und kann mit dem arbeiten. Und das ist natürlich nicht so tief wie das, was Warhammer Fantasy Roleplay jetzt hier macht. Ja? Aber das macht eigentlich im Spiel genau gar nichts aus, weil niemand von deinen Spielern das merken wird, dass was dieser, ja, sie merken ja nur, ich meine, das ist ein NPC oder ein Gegner oder was auch immer, der wird wahrscheinlich 5 bis maximal 20 Minuten in diesem Spiel vorkommen und dann ist er fort. Ja, und an den erinnert sich niemand und an die 20 Fähigkeiten, die der gehabt hätte und die nie zum Tragen gekommen sind, wird sich ganz garantiert niemand erinnern. Und deswegen ist es eigentlich, finde ich, für mich als Spielleiter deutlich angenehmer, wenn alles, was das Monster kann, aufgelistet dasteht und es muss nicht die gleiche Granularität haben, wie ein Spielercharakter sie hat. Da brauche ich für mich, für meinen Teil, deutlich weniger Info und bin damit glücklicher.
Ja, man muss halt sagen, also da, ich vermute, sie wollten das streamlinen. Dadurch, dass sie halt quasi die gleichen Talente und Skills verwendet haben, wie sie halt auch Spieler haben können.
Wahrscheinlich.
Wobei das auch teilweise Regeln sind, die auch Spieler betreffen. Also es gibt, Warhammer Fantasy legt da Wert drauf, auf den Größenunterschied.
Ja.
Durch einen Größenunterschied kommen bestimmte Boni oder Mali zustande. Zusätzlich. Das bedeutet aber auch, dass wenn du gegen deutlich kleinere Monster kämpfst, so wie ihr dem Einkampf gegen die Spinnen,
ja,
die waren halt eine Stufe beziehungsweise zwei Stufen kleiner als ihr, da bekommt ihr einen Bonus.
Ja, macht ja erstmal Sinn, klar.
Bedeutet aber auch, dass wenn ein Monster euch angreift, was halt eine oder zwei Stufe größer ist als ihr, bekommt dieses Monster halt auch den Bonus. Mhm. Und Wüffrup versucht das halt eben, die Monster in das gleiche Korsett zu bringen, wie es auch die Spielercharaktere bringen würde. Statt denen halt Sonderregeln zu verpassen, die quasi dann die monströse Größe dieses Monsters abbilden.
Ja.
Könnte man ja machen. Man könnte ja machen, es gibt eine Sonderregel, weiß ich, das halbiert den Schaden oder so irgendwas und teilt immer noch mal plus zwei extra Schaden aus oder so.
Genau.
Größe. Das wäre dann der D&D-Ansatz. Macht's aber nicht, sondern sagt ganz klar, pass auf, Size, ich weiß gar nicht, was die größte ist, ich glaube, enormes oder monstrous oder so irgendwas ist dann das größte.
Ja.
Und da musst du halt in der Tabelle nachgucken, ja, was hat das für Auswirkungen?
Genau.
Und da ist halt dann so, das setzt halt voraus quasi, dass du dieses Buch gelesen hast und die einzelnen Skills und Sachen auch kennst.
Genau. Je besser du das Buch kennst und je vertrauter du mit den Regeln bist, desto besser wird dir oder desto mehr wirst du das vielleicht zu schätzen wissen. Generell, ich mag es nicht so gerne. Der andere Ansatz beschleunigt mich enorm, wenn ich ein Abenteuer vorbereite. Und deswegen mag ich den lieber. Kann man natürlich auch unterschiedlicher Meinung darüber sein. Dadurch, dass Warhammer Fantasy Roleplay sich eher simulationistisch begreift, ist es vielleicht auch einfach eher ein passender Ansatz, weil es natürlich dann dir eine größere Simulationstiefe ermöglicht bei deinen Gegnern. Bedeutet aber mehr Aufwand.
Man muss auch dazu sagen, also wenn ich mir das so angeguckt habe, wenn es um so klassische Henchmen geht, also Mob-Gegner, da ist es auch sehr simpel.
Klar.
Also da kriegst du auch die Statline, ja, pass auf, die haben die Waffen, das heißt so und so viel Damage extra, das hier sind die Attribute und noch zwei Skills von mir aus, das war's. Mhm. Da wird nicht irgendwie groß drauf eingegangen, ja, die und die Motivation und die verhalten sich so und so Späßchen, fertig. Bei den Spinnen war es im Übrigen so, die hatten Angst vor Feuer.
Das ist doch ganz logisch, wenn du schon keinen Spezialskill hast, ja, dann was willst du denn dann noch werden? Dann wirst du Bandit. Weißt du? Wenn du gut töpfern könntest, dann wärst du Töpfer geworden und nicht Bandit. Ja? Ja,
ein Töpfer, ja. Gut. Okay, dann lasst uns doch an dieser Stelle vielleicht ein Fazit ziehen aus sehr diesem Spielsystem. Genau. Ich persönlich mag das System. Ich dachte, als ich da angefangen habe, mal reinzulesen und mich damit beschäftigt habe, lange Zeit wollte ich das nicht machen, weil ich dachte, ich möchte eigentlich lieber ein actionlastiges System spielen. Ich bevorzuge schnelle Action und brauche den simulationistischen Ansatz nicht. Ich fand es aber doch jetzt sehr nett, dieses Spiel auszuprobieren. Es hat mir gut gefallen und ich möchte das auch gerne weiterspielen, auch in Zukunft. Die Spielweltbeschreibung in den Regelbüchern ist super, finde ich. Ein Punkt ist, das Regelsystem ist stark mit der Spielwelt verwoben. Also ich glaube, dieses System auf irgendeine andere Welt übertragen wird nicht einfach gehen. Ja. Das kann ein Vorteil oder auch ein Nachteil sein. Darf jeder selber für sich entscheiden. Wenn man was möchte, was man einfach in vielen unterschiedlichen Spielwelten spielen kann, dann ist dieses System wahrscheinlich nicht das Richtige. Das ist schon arg auf die alte Welt irgendwie gemünzt, aber da funktioniert es gut. Das wäre so mein Fazit.
Ja, ich hatte wenig Zeit, mich das Buch anzuschauen, da ich stark eingebunden war, aber ich fand, man konnte auch ohne Vorwissen gut quer einsteigen. Ich habe ein bisschen Wissen über die Warhammer Fantasy-Welt an sich mitgebracht. Mir hat es gut gefallen, sobald man in das Würfelsystem reinkommt. Was ich ein bisschen Overkill finde, ist diese ganze, ich mag es lieber einfach, also diese Skill-Listen sind mir zu lang. Mhm. Ich hätte gern einfach 5 Skills und fertig. Ich will nicht auf einer DIN-A4-Seite den Skill suchen müssen. Das ist mir schon bei D&D fast zu viel. Finde ich, da hat D&D gegenüber dem Warhammer Fantasy Rollenspiel da die Nase vorn, von der Übersicht her. Aber vielleicht muss ich auch einfach nur mal, also wir haben es jetzt 3-mal gespielt. Ich glaube, wenn wir es 10-mal gespielt haben, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Ansonsten improvisiere ich halt.
Also du meinst jetzt, dass das Auffinden des Skills auf deinem Charaktersheet oder wie? Ach so.
Ich bin immer mehr am Blättern, wenn es in meinem Zug
geht. Ja, aber es ist auf einer DIN A4-Seite und alphabetisch sortiert, oder?
Die Skills?
Dachte ich. Ja.
Ja. Nein, er meint die im Regelbuch, die Skills jetzt suchen, wenn du sie halt dir selber irgendwie...
Nee, ich meine tatsächlich, wenn er sagt, jetzt mach mal bitte eine Probe auf X und dann suche ich X.
Ah, okay. Na gut, dann.
Und dann suche ich das auf diesen vier Seiten, den er vier Seiten, die ich da habe. Und da fehlt es mir noch. Aber das ist halt auch eine Gewöhnungssache und dass man ein bisschen reinkommt. Aber alleine die Warhammer Fantasy Welt gefällt mir, hat so einen riesen Bonus, von daher ist es einfach ein gutes Spiel.
Okay.
Also ich finde es insgesamt auch gut, weil es ist mal eine Abwechslung zu den D&D und D&D-ähnlichen Dingen. Und die Welt ist halt schon gut gemacht. Also man gibt halt auch viel Background zu der Welt.
Die Welt ist im...
Und halt diese ganzen lustigen Easter Eggs oder so, die da quasi drin sind, die sind schon teilweise ganz lustig gemacht. Von daher kann man auf jeden Fall spielen. Man muss halt ein bisschen reinkommen, wenn man jetzt noch so kein System mit den D100 gespielt hat, aber das wäre ja, wenn wir jetzt zum Beispiel plötzlich ein Würfelpool-System spielen würden, wäre es genau das Gleiche.
Mhm. Okay, und der Marc?
Ich glaube, das benötigt eine etwas höhere Anfangsinvestition und Bereitschaft, die zu tun oder diese Investition zu tätigen als andere Spielsysteme. Also ich glaube, D&D ist einfacher, dich an den Tisch zu setzen und einfach loszulegen. Mhm. Da kommst du mit D&D vermutlich schneller und einfacher hin. Aber meine persönliche Ding ist, ich fuchs mich halt auch gern irgendwo so ein bisschen was rein. Auch bei PC-Spielen gibt es ja da auch Spiele, wo man sagt, hast du die ersten 50 Stunden gespielt, dann hast du irgendwann mal verstanden, wie es funktioniert. So schlimm ist nicht. Aber das ist auch, also macht's für mich zumindest, macht es auch da einen Reiz aus, zu sagen. Ja, es hat halt eine deutlich höhere Tiefe als andere Spielsysteme, dadurch, die da angeboten wird. Mhm. Deswegen freue ich mich, dass ihr weiter mitspielen wollt.
Sehr gut. Also dann haben wir doch jetzt hier einen guten Deckel da drauf gemacht. Das System kann man relativ häufig in irgendwelchen Humble Bundles oder Bundle of Holdings oder sonst irgendwas finden. Das heißt, wenn euch das jetzt interessiert gemacht hat und ihr aber nicht so sicher seid, oh, das will ich unbedingt mal ausprobieren, dann wartet doch einfach mal so ein Humble Bundle ab. Da kann man für sehr wenig Geld typischerweise das Regelwerk in PDF-Form abgreifen. Und ja, wenn 2026 da eine neue Edition rauskommt, bin ich mir fast sicher, dass so als letztes Hurra der vierten Edition noch irgendein großes Bundle angeboten werden wird.
Ich glaube, Cubicle 7 macht gerade sogar einen Ausverkauf.
Ach was. Ja, auch der PDFs aber nicht, oder?
Ich glaube, da waren sogar ein paar PDFs dabei.
Da muss ich ja selber auch noch mal reingucken. Gut, aber bevor ich das mache, beenden wir diese Folge. Also, wir hoffen, wir konnten euch einen guten Überblick über Warhammer Fantasy Roleplay geben. Das hat ja jetzt auch eine ganze Weile gedauert hier. Falls ihr das anfangt zu spielen, wünschen wir euch im nächsten Monat viel Spaß beim Rollenspiel und ansonsten viel Spaß bei was auch immer ihr sonst hobbyt. Und wir hören uns bald wieder und sagen bis dahin tschüss. Wir waren der
Johannes,
der Marc,
der Martin
und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/diehobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com/diehobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net.